Liebe Geschwister, wir dürfen den kurzen Bericht hören aus Nehemia 2, die Verse 10 bis und mit 16. Die Situation damals, ähnlich wie heute in Israel, Nehemia, Ezra, führende Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft. Der Befehl war da, Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel wieder zu bauen, Israel als Nation wiederherzustellen. Und der Druck der Feinde ringsum war da, mit entschlossenem Willen, das Werk, das hier nun geschehen sollte, durch Israel und Juda besonders hier, zu vernichten, vollständig. Also ganz, wie es heute aussieht, nur heute alles global umfassender. Das war eine Modellvorführung. Vorerst, denn Salomo sagt ja, das was war, also wie es hier war, ist das was sein wird. Und das, was damals geschehen ist, soweit die Bibel es festhält, ist das, was geschehen wird. Das, was war, ist das, was sein wird. Und was geschehen ist das, was geschehen wird. Nur mit dem Unterschied, dass wenn Gott etwas wieder geschehen lässt, was schon einmal geschah, und auch einmal etwas hinstellt, zustande kommen lässt, was schon einmal da war, dann ist das Nächste, das Folgende, nicht nur eine einfache Repetition, sondern eine Erweiterung in jeder Hinsicht. In Bezug auf den geografischen Umfang, in Bezug auf die Wucht der Durchführung der Ereignisse und was wir nur wollen. Vers 10 noch einmal. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, nämlich, dass da wieder gebaut werden soll und Israel wiederhergestellt worden soll, es hörten, verdroß es sie gar sehr. Ist das heute auch so? Und zwar nicht nur ringsum, sondern jetzt auf dem ganzen Erdenrund. Alle Feinde Israel. Was verdroß sie denn gar sehr? Dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Der Mensch hieß damals Nehemia. Nehemia wird in der Schrift bezeichnet als der treue, wahrhaftige Landpfleger. Während Ezra bezeichnet wird als der echte Schriftgelehrte. Ezra. Hier ist nun Nehemia vor uns, der Landpfleger. Und wir haben vielleicht beim Hören des Textes etliches schon vermutet, um was es hier geht. Es geht hier wieder in ganz wunderbarer Weise darum, das bekannte Wort Jesu bestätigt zu finden in allerlieblichster Weise, in allertreffendsten Weise und tiefschürfenden Weise. Nämlich, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Nehemia hier ist Modellvorführung Gottes für Jesus Christus, als den wahrhaftigen Landpfleger. Ist Jesus der einzig zuverlässige Pfleger des Landes Israel? Der wahrhaftige, echte Landpfleger. Land, 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 höre das Wort des Herrn. An wen ist die Adresse gerichtet? An Israel. Israel als Volk wird durchgehend verglichen mit dem Erdboden, dem Trockenen. Während die Nationen rings um Israel und rings ums ganze Erdenrund als Meer der Nationen bezeichnet werden. Nur auf dem Trockenen ist es möglich, dass etwas gepflanzt werden kann, dass etwas gesät werden kann, dass etwas wachsen kann und Frucht bringen kann. Nicht auf den Wassern. Nicht unter den Nationen heißt das. Vers 11. Und ich kam nach Jerusalem. Also vorerst genaue Berichterstattung über das, was nun mit der Person des Nehemia geschah. Und jetzt dürfen wir wieder lesen, wie man lesen darf und soll. Nämlich, das griechische Wort lesen ist so köstlich, dass ich da einen Moment verweilen darf. Nämlich, es heißt griechisch anaginosko. Das heißt, sich niederbücken und etwas auflesen. Und dann sich einverleibend essen und das eins werden lassen mit mir. Das feinste Beispiel haben wir vor uns im Büchlein Ruth. Und das Feine ist, dass im Deutschen sogar die Wortfolge noch so fein passt. Nämlich, was war die erste Beschäftigung der Ruth, als sie da in Bethlehem Ephrata angekommen war? Ähren auflesen. Hat sie die Ähren aufgelesen, um irgendwie zu hamstern oder das dann zu verkaufen, sondern zu was denn? Um eine Speise zu haben, um Brot zu haben. Also, sie bückte sich nieder und las hinter den Schnittern und denen, die die Ähren zusammengebunden haben, auf. Und heimbringen mit ihrer Schwiegermutter hat sie dann das in den Mund geführt und sich einverleibt. Hat sie dann Kraft bekommen durch dieses Auflesen? Also, biblisch lesen heißt, das Wort Gottes als Brot Gottes auflesen, zu sich führen, essen. Das Übrige besorgt dann der Herr. Dass es ein Bestandteil von uns selber wird. Das heißt lesen. Anaginosko. So. Das ist wunderbar. So, jetzt. Und ich kam nach Jerusalem und war da selbst 3 Tage. Kam Jesus auch einmal nach Jerusalem, in besonderer Weise, und war da selbst 3 Tage. Und zwar vor Passa, vor dem Tag, da er gekreuzigt wurde. Die Jünger haben ihm gesagt, jetzt ist Passa, nächste Tage. Gehst du nicht nach Jerusalem? Was sagt er? Ich gehe nicht nach Jerusalem, meine Stunde ist nicht gekommen. Geht ihr. Und auf das Wort Jesu hin gehen die Jünger nach Jerusalem. Und kaum sind die Jünger abmarschiert, ging auch er hinauf nach Jerusalem. Was heißt das noch schnell? Das heißt, wenn das Wort Gottes sagt, ich gehe nicht nach Jerusalem, dann heißt das nicht, ich gehe nie nach Jerusalem. Dürfen wir das so genau nehmen? So. Jetzt ein Parallelwort dazu. Hat mir einmal ein Bruder, ja, der merkte, dass ich überzeugt sei, dass Gott einmal zu seinem vollen Ziele mit der ganzen Schöpfung kommen werde, hat er mir ein Schriftchen gegeben, um mich eines, jetzt sage ich, nicht besseren, sondern schlimmeren zu überzeugen. Da habe ich hoffentlich verstanden. Und da stand unter anderem die bekannte Stelle, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Und wisst ihr, was in dem Büchlein stand? Wo ihr Wurm nie stirbt und ihr Feuer nie erlöscht. Dann habe ich ihm gesagt, als Antwort, als wir uns wieder trafen, lieber Bruder, die Gerichte Gottes sind so furchtbar, dass ich nicht wagen würde, aus einem Nicht noch ein Nie zu machen. Hatte ich da Schriftgrund unter meinen Füßen. Den habe ich ja gerade vorhin gebracht. Ich gehe nicht nach Jerusalem, meine Stunde ist nicht gekommen. Kaum hat er das gesagt, geht er nach Jerusalem. Also nicht heißt in der Schrift nie, nie. An uns merken. Für eine Antwort auf brennende Fragen. brennende Fragen, wenn es dann noch um den Feuersee geht, nicht? Also, hierher zurück. Und ich kam nach Jerusalem und war daselbst 3 Tage. Und ich machte mich des Nachts auf, ich und wenige Männer mit mir. Zuerst die 12, nicht nach dem Abendmahl, war es Abend geworden und dann war es Nacht geworden. Vorerst die 12 mit nach Gethsemane und dann hat er nochmal reduziert auf 3. Stimmt's? Und wenige Männer mit mir. Nehemia, der hat das so gemacht, nicht? Der hat, wie soll ich sagen, wie man sagt, an nichts gedacht, einfach überlegt, also das interessiert mich jetzt so und so, das mache ich so und so. Und sicher keine Ahnung gehabt, wie der Geist Gottes ihn da geführt hat. Um genaue Modellvorführung für das gewaltige Geschehen von Golgatha und den Geheimnissen, die damit verbunden sind, bis und mit ins Totenreich darzustellen, sodass wir, die wir jetzt die Gnade haben, lesen zu können. Lesen können. Was die Schrift von ihm zeugt, die ganze Schrift. Also, und wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben, für Jerusalem zu tun. Ein ergreifendes, wunderbares Wort. Jetzt auf den Herrn Jesus bezogen. Hat jemand verstanden, was da vor sich ging? Ja. Wenn Sie diese verborgene Weisheit, die Gott da zur Durchführung brachte, mit Gethsemane und Golgatha, erkannt hätten, dann hätten Sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ihn haben Sie gekannt, haben wir gelernt. Aber die verborgene Weisheit Gottes haben Sie nicht erkannt. Meinten, jetzt haben Sie ihn erledigt, beiseite geschafft, endgültig. Sie hätten ihn ausgezogen, Sie hätten ihn öffentlich zur Schau gestellt. In Wirklichkeit hat er das alles mit Ihnen gemacht, so steht in Kolosser 2. Nun, ich hatte aber keinem Menschen, weder dem Petrus noch dem Johannes, kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben, für Jerusalem zu tun. Hat er durch den Geist Gottes, der uns gegeben ist, bis jetzt auch nichts kundgetan, was Gott ihm ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun? Das merken wir. Vom hohen Priester über jeden Leviten, über jeden Gesetzeslehrer, über jeden Schriftgelehrten und jeden Ältesten und jeden Pharisäer. Allen war alles vollständig verborgen. Decke vor die Augen, Decke aufs Herz gelegt. Gar nichts, nicht nur gar nichts verstanden, sondern sich gründlich an dem allem geärgert. Siehe, ich lege einen Fels des Ärgernisses und einen Stein des Anstoßes wohin? Nicht in Babel und nicht in Ägypten und nicht in Sodom, sondern in Zion, im Zentrum der Frömmigkeit nach dem Gesetz. Wir kennen den Stein, den Fels des Ärgernisses und den Stein des Anstoßes. Steht hier vor uns. Und kein Tier war bei mir, außer dem Tiere, auf welchem ich ritt. Wie heißt denn das Tier? Das Füllen einer Eselin. Das heißt sogar im Griechischen, der Sohn einer Eselin. Aber was wird denn durch eine Eselin dargestellt in unserer Bibel? Ein Esel, der Esel ist im positiven, von Gott geschaffenen Sinne ein Segenslastträger, der, wenn nötig, bereit ist, um den Segen weitergeben zu können, bereit ist, unter seiner Segenslast zusammenzubrechen. Was ich jetzt sage, steht alles geschrieben. Und die Eselin ist das Haus Israel. Ist Israel Gott gegenüber immer weiblich? Herrn. Wer ist dann der Sohn der Eselin? Ist Jesus ein Sohn? Ist er ein Israeliter? Ein Jude? Wissen wir Bescheid. Er identifiziert sich mit dem Tier, auf dem er reitet, nämlich Segenslastträger. Stimmt das bei ihm? Und dieser Segenslastträger bricht nicht unter seiner Segenslast zusammen, sondern unter welcher Last? Damit er den ganzen Gottessegen, den der Vater bereitgestellt hat für seine geliebte Schöpfung, einer verlorenen Schöpfung überhaupt noch übermitteln kann, bricht er unter der Sündenlast der ganzen Schöpfung zusammen. Auf dem Weg nach Golgatha. Er, der von keiner Sünde wusste, er wusste nicht mal, was Sünde ist, wurde nicht nur für uns zur Sünde gemacht, sondern überhaupt zur Sünde der ganzen Welt gemacht. Und jetzt konnte das Gesetz antreten und sagen, an dem Menschen müssen alle Flüche des Gesetzes jetzt zur Durchführung kommen. Und alle Forderungen des Gesetzes musste er jetzt bezahlen. Ganz konsequent, ganz klar. Und so geschah es. Und kein Tier war bei mir, außer dem Tier, auf welchem ich ritt. Segenslastträger von Haus aus. Bereit, die ganze Sündenlast seiner geliebten Schöpfung auf sich zu nehmen und darunter zusammenzubrechen. Und ich zog des Nachts durch das Taltor hinaus. Nehemia. Denken wir an ein einfaches Wort in dem bekannten, unserem bekannten Psalm 3. Und wenn ich schon wanderte, wo? Im Tale des Todesschattens. Aha. Und ich zog des Nachts, und Gott nannte die Finsternis Nacht. War da die ganze Macht der Finsternis gegen Christus versammelt? Gott nannte die Finsternis Nacht. Und ich zog des Nachts, während der maximalen Gewalt der Finsternis, durch das Taltor hinaus. Und wenn ich schon wanderte im Tale des Todesschatten, geht's bei ihm jetzt auch in den Tod? Jawohl. Das bekannte, liebliche Wort an und für sich Tal ist im Hebräischen identisch mit Tiefe. Das gleiche Wort. Die Tiefe. Und was stellen diese tiefen Täler dar im Worte Gottes? Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Tiefes Tal oder tiefe Täler. Im gleichen Atemzug geht das Psalmwort weiter. Menschen und Vieh rettest du. Also auf welchem Weg, wenn nötig, wenn es nicht anders geht? Auf dem Wege der Gerichte rettet unser Gott Menschen und Vieh. Ist das des Gottes würdig, der sich als Gott der Liebe bezeichnet? Ja. Und ich zog des Nachts durch das Taltor hinaus und gegen die Drachenquelle hin. Wer ist denn der Drache? Die alte Schlange? Satan. Ja, was heißt denn die Drachenquelle? Das ist das Hauptquartier Satans im Totenreich, wo er das ganze Totenreich beherrscht. Die Drachenquelle. Das heißt noch deutlicher, er stieß vor bis ins Herz Satans. Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Das sind alle Originalimpulse aus dem Herzen. Das ist die Quelle des Lebens. Das Herz. Bis zur Drachenquelle stieß er vor, bis ins Herz Satans im Totenreich. Steht so etwas im Neuen Testament? Ja. Nein? Nein. Das steht wieder im Alten Testament. Gegen die Drachenquelle hin und nach dem Misttore. Ja, was ist denn das? Das ganze
der ganze Sündenpfuhl der ganzen Welt, das Misttor. Es lässt er sich zur Sünde machen. Was hat er sonst am Misttore zu suchen, nicht? Und gegen die Drachenquelle hin und nach dem Misttore. Und ich besichtigte die Mauern von Jerusalem, welche niedergerissen, und ihre Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Ja, was gibt's denn da noch zu besichtigen, nimmt mich wunder. Tore, die verbrannt sind. Wer von uns will die besichtigen? Mauern, die abgerissen sind. Wer will die von uns besichtigen? Und dann noch des Nachts. Kann nur einer. Der eine, von dem geschrieben steht sogar, der das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Und der das nicht mehr Existierende sieht, wie wenn es existieren würde. Und der das Zerstörte besucht, stimmt's hier? Das nicht mehr Seiende aufsucht und genau besichtigt. Die Mauern der Stadt, der Geliebten, niedergerissen. Er besucht sie und besichtigt sie. Die Tore, die vom Feuer verbrannt waren, besucht er und besichtigt sie. Gibt's in unserem Leben auch Mauern, die niedergerissen sind? Ja. Was dürfen wir jetzt wissen? Ist unser Herr gegenwärtig, auch bei niedergerissenen Mauern? Was heißt das dann in unserem Leben, wenn er in meinem Leben niedergerissene Mauer besichtigt? Was heißt das? Die werden neu aufgebaut, heißt das. Wenn er das, was zerfallen ist, dem Tode verfallen ist, von der Drachenquelle beherrscht und im Misttor gelandet ist, besichtigt, besucht, bedeutet das, die ganze Sünde der Welt wird aufgelöst und die Drachenquelle erledigt und alles neu gemacht, alles neu gemacht. Siehe da, und ich zog hinüber, jetzt hat er die Drachenquelle erledigt, besiegt und die Misttorfrage bereinigt. Kommt das Positive? Und ich zog hinüber zum Quellentor. Ist das jetzt etwas anderes als Drachenquelle und Misttor? Ist das etwas anderes? Erst jetzt beginnt was zu fließen? Der Quell lebendigen Wassers für eine verlorene Schöpfung. Das steht so wunderbar nur im Alten Testament. Ne? Wie wir gelesen haben, und wenige Männer mit mir. Mit so wenigen Worten, vorerst äußerlich menschlichen Worten, vermag der Geist Gottes Dinge hineinzuflechten, hineinzuweben, hineinzuverbergen. Die uns wieder befähigt, Dinge zu sehen, die kein Auge gesehen, und Dinge zu hören, die kein Ohr gehört und die in keines Menschen Herz gekommen sind, in unseren Herzen wahrzunehmen, aufzunehmen. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich. Wer findet hier die einfache Lösung? Ich sage, wir brauchen hier nur einen Buchstaben auszuwechseln und dann haben wir es. Was das heißt? Zum Königsreich, anstatt Königteich. Jetzt ist die Bahn frei, das Königreich des Sohnes seiner Liebe aufzurichten. Die Grundlage ist jetzt gelegt. Ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich. Und es war kein Raum zum Durchkommen für das Tier. Und es heißt noch so schön, welches unter mir war. Wir haben doch gelernt, hier? Nein, hier nicht hier. Das war kürzlich in Zürich. Da war das Thema, hat man an zwei Abenden ausgerechnet, das Thema näher ansehen dürfen. Die Tiere. die Tiere. Aber da ist gar alles andersartig als etwa tierisch her und zugegangen. Die Tiere, da sagt Gott zu Hiob in Bezug auf Weisheit oder die Weisheit, die Gott Salomo gegeben hat, befähigte ihn, über alles zu sprechen, zu reden, Vorlesungen zu halten in Jerusalem, als Herr Professor Salomo in Jerusalem, Universität Gottes, sprach er über alles, was die Schöpfung Gottes betrifft. Er sprach über alle Bäume, Botanik, von der Zeder des Libanon bis zum Isop, das am Schutthaufen dahin vegetiert. Er sprach über die Vögel des Himmels, über die Fische im Meer und über alle Tiere und. So hat Gott dem Salomo Weisheit gegeben. Und alle Könige der Erde, die von seiner Weisheit gehört haben, kamen, um die Weisheit Salomos zu hören.
Bitte Kassette wenden.
So hat Gott dem Salomo Weisheit gegeben. Und alle Könige der Erde, die von seiner Weisheit gehört haben, kamen, um die Weisheit Salomos zu hören. Da habe ich diese Zuhörer beneidet. Habe ich gesagt, da wäre ich gern dabei gewesen. Aber bitte, bitte, was sagt Jesus? Hier ist mehr als Salomo. Denn der wahrhaftige Salomo, haben wir gelernt, ist Jesus Christus. Und Salomo ist nur ein ganz dunkler Schatten. Samt all seiner, auch in seiner Herrlichkeit. Nur ein Schatten ist von Christus, dem wahrhaftigen Friedefürsten. Er sagt nicht nur hier, Jesus ist mehr als Salomo. Die Weisheit Salomos bestätigt Jesus und sagt, hier ist mehr denn Salomo. Also wir brauchen Salomo und die Zuhörer ja nicht etwa zu beneiden, denn ausgerechnet ist der wahrhaftige Salomo, Jesus Christus, uns erstens gemacht zur Weisheit. Und was Gott dem Salomo überliefert hat, hat er auch uns aufbewahrt. Oder geschenkt hat er uns aufbewahrt. Und ich wiederhole, die Sprüche Salomos sind solche Tresorschlüssel, die uns, wenn wir sie besitzen und handhaben können, also oder anders richtig lesen können, mit Leichtigkeit schwerste Tresortüren zu öffnen und uns hineinzubegeben in den ganzen unausforschlichen Reichtum, den Gott uns in Christo geschenkt hat. Und eines nach dem anderen in Besitz zu nehmen und zu ergreifen. Christus uns gemacht zur Weisheit. Es war kein Raum zum Durchkommen für das Tier, welches unter mir war. Wir haben gelernt in Zürich, eigenartig, der Mensch an und für sich, heißt ohne Gott in dieser Welt, unterscheidet sich in nichts von einem Tier. Denn in gleicher Weise wie diese leben und vegetieren, so auch der Mensch, in gleicher Weise wie die gezeugt und geboren werden, wird der Mensch gezeugt und geboren. In gleicher Weise wie die wieder die Tiere zur Erde zurückkehren, wenn sie sterben, in gleicher Weise kehrt der Mensch zurück zur Erde. Der Mensch an und für sich, ohne Gott, gleicht dem Tier. Da hat Adolf Heller in die Versammlung gerufen, eine Beleidigung! So wird hinzugefügt, für das Tier.
Das kann man in der Zeitung lesen.
Und auf dem ganzen Erdenrund feststellen. Ja. Also, ich darf hier nur, weil hier das Tier eine Rolle spielt. Wir haben schon gehört, dass Gott den Esel geschaffen hat, sehr gut, als Darstellung eines Segenslastträgers, weiblich einer Segenslastträgerin. Israel war von Gott gedacht, eine Segenslastträgerin zu sein, nicht? Für alle Nationen. So. Hat da versagt. Ist zur Wildeselin geworden dann. So steht auch geschrieben. Aber jetzt der Sohn, da stand Christus. Nicht? Und nicht nur das, sagt die Schrift, der Mensch, an und für sich, ohne Gott, unterscheidet sich nicht von einem Tier? Es fragen wir uns, ja, wie ist es denn? Antwort: Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde, in seinem Gleichnis. So. Und die ganze Schöpfung, Römer 11, letzter Vers, ist aus Gott herausgekommen, wird durch Gott getragen und kehrt in Gott hinein zurück. Herrlicher, als sie herausgegangen ist. Römer 11, letzter Vers. Was heißt das? Erst als die Schöpfung aus Gott herausgestellt war, war es möglich, dass Böses zustande kam. Denn Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Und er selber ist Licht und da keine Finsternis in ihm. Ist das alles Böse oder irgendetwas unmöglich? Erst als eine Schöpfung aus Gott herausgestellt wurde, auf sich selbst hingestellt wurde, war das möglich. Und jetzt? Sich selbst überlassen, das heißt, sie hätten an Gott sich anlehnen, in seiner Gemeinschaft verweilen können, aber das haben sie nicht gewollt. An der Stimme der Lüge wieder damals schon mehr geglaubt als den Worten Gottes. Und nun? Der Mensch als letztes Geschöpf von Gott geschaffen, der Zeit nach, als letztes Geschöpf, hatte die Ehre, von Gott sofort zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände bestimmt zu werden. Er, der Mensch, soll herrschen über alles Werk meiner Hände. Und im Psalm 8 lesen wir das genau wiederholt. Alles hast du ihm, dem Menschen, unter seine Füße gelegt. Vom Kerub bis zum Wurm oder bis zum Atomkern, können wir heute sagen. Alles dem Menschen zu Füßen gelegt. Das heißt, da Gott den Menschen nicht nur in seinem Bilde geschaffen hat, sondern gerade noch zum Herrscher über die ganze Schöpfung bestimmt hat, da muss ja in den Menschen schöpfungsmäßig müssen alle Fähigkeiten in ihm vorhanden gewesen sein, damit er wirklich gottgemäß die ganze Schöpfung beherrschen konnte, nicht? Jetzt bleiben wir bei den Tieren. Das heißt, als Gott dem Adam die Blanko-Vollmacht gab, der Name, den Adam jedem einzelnen Tier geben wird, wird sein Name sein. Da sage ich, da hat Adam Blanko-Vollmacht von Gott bekommen. Also was der bestimmt, punkto Namengebung, das sitzt. Das ist Gott vollständig übereinstimmend mit dem Gedanken Gottes oder dem Charakterstück Gottes, welches er jetzt in dem einzelnen Tier herausgestellt hat in seine Schöpfung. So. Das heißt jetzt für Adam, in Adam, dem ersten Menschen, waren alle den Tieren einzeln zugeteilten Charaktereigenschaften alle beim ersten Menschen, im ersten Menschen, alle konzentriert vorhanden. Verstehen wir das?
Und Adam durchschaute sie und also gab er ihnen den.
Ja, da konnte er, ja, als Herrscher von Gottes Gnaden, wirklich nicht, die Tiere durchschauen, erkennen, das ist das, nicht? Gebt den Namen, und in den Namen, den Adam gegeben hat, ist wieder die göttliche mathematische Präzision da, denn in den, jeder Name ist gleichzeitig eine Zahl, nicht? Also mathematisch festgelegt. So. Aber jetzt, Katastrophe, der Mensch löst sich von Gott, er bleibt Mensch, der Esel bleibt Esel, der Affe bleibt Affe, jedes Tier bleibt, was es ist. Nur mit welcher Änderung? Bis jetzt war alles sehr gut vor dem Fall. Positiv geladen. Und nach dem Fall ist alles negativ geladen. Und ein Beispiel, das habe ich ja hier, glaube ich, schon angeführt, mit der Affe. Das Negative heute können wir der Äfte alles nach. Nicht? Wirklich. Negativ. Das Positive, der Gedanke Gottes, den er bei der Erschaffung des Affen zur Darstellung brachte, war: Seid meine Nachahmer. Ist das positiv? Ganz wunderbar. Paulus: Wie ich Nachahmer Gottes und Christi bin. Ja, so.
Ich darf ja nicht stehen bleiben. Jetzt aber der Mensch nach dem Fall. Jetzt sind auch noch alle den Tieren möglichen Einzelfunktionen, alle im Menschen vorhanden, aber jetzt von Gott gelöst. Jetzt können sich alle nur noch negativ auswirken. Nur noch negativ. So ist es mit unserem alten Menschen. Wie steht, was haben wir gelernt vom alten Menschen? Unserem alten Menschen hier? Der ist von Gott mit Christus gekreuzigt worden. Ist mit Christus am Kreuz gestorben. Wurde von Gott mit Christus begraben. Existiert nicht mehr. Es handelt sich hier für uns um Glaubensgehorsam, indem wir jeden Gedanken unserer Vernunft, der sich dagegen erhebt, gefangen nehmen unter den Gehorsam und jeden Vernunftschluss zerstören. Das tun wir als Kriegsleute Jesu Christi. Da machen wir Gefangene unsere eigenen Vernunftgedanken und zerstören Festungen von hoher Vernunft menschlicherseits. So. Also, jetzt wenn wir lesen, kein Tier war bei mir, als nur das Tier, auf welchem ich ritt, welches unter mir war. Was heißt das? Der Mensch unterscheidet sich, der Alte, nach außen in nichts von einem Tier. Da identifiziert sich Jesus mit dem Sohn der Eselin, aber er hat das Tier unter sich, unter seiner vollkommenen Kontrolle. Römer 8 belehrt uns, dass Jesus sich ja so vollkommen in Menschengestalt erniedrigt hat, dass wir lesen müssen, er kam in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Also nach außen, genau wie wir, er konnte in allen Dingen genauso versucht werden wie wir, bitte, nur ohne Sünde. Warum? Weil er das Tier, ne, den alten Menschenleib, unter seiner Kontrolle hat. Nicht? Einfaches Wort, das Tier, welches unter mir war. Das wäre das Normale für alle Triebe, alle tierischen Triebe, die im alten Menschen vorhanden sind. Unter uns. Vers 15. Aha. Jetzt dürfen wir das auf uns noch beziehen. Da war kein Durchkommen für das Tier, welches unter mir war. Wir haben ja auch durch den Geist die Möglichkeit, diese Triebe des Fleisches, des Tieres, unter Kontrolle zu haben, unter unsere Füße zu bekommen, ne? Die zu töten, die im Tode zu halten und damit zu rechnen, dass dieser Leib der Sünde und des Todes mit Christus gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben worden ist. So, rechnet damit, schreibt Paulus. Und jetzt, so ist auch für das Tier, der Rest vom alten Menschen, da ist kein Durchkommen zum Königsteich und zum Quellentor, stimmt's? Der muss sterben. Und bitte ja nicht sich Mühe geben, den etwa zu verbessern, den Alten. Der muss sterben, nicht? Der gehört, der ist ja schon ans Kreuz geheftet, genagelt worden von Gott und ist dort gestorben und mit Christus begraben worden. Was gibt es da noch was zu verbessern? Nein? Da sollen wir ja sagen, der soll jetzt vollständig zugrunde gehen und aufgelöst werden. Erst dann hat Gott die Möglichkeit, alles neu zu machen. So. Und das macht er ja jetzt schon. Wesenhaft durch den Glauben und den Geist, der uns geschenkt ist. Also, kein Durchkommen für das Tier, welches unter mir war. Und ich zog des Nachts das Tal hinauf und besichtigte die Mauer. Noch einmal. Und ich kam wieder durch das Taltor herein und kehrte zurück. Ja, was heißt denn das? Was heißt denn das? Taltor bedeutet, ne, sich wanderte im Tale des Todesschattens, als er starb. Seine Seele ausgeschüttet hat in Tod. Jetzt zieht er das Tal herauf und erscheint wieder, wie, wann, wo, am Ostermorgen. Auferstehung, lebendig machen. Kehrt wieder zurück, vom Taltor hinauf, besichtigt die Mauer noch einmal und kommt wieder durch das Taltor herein. Also steigt aus dem Grab, in welches er gelegt worden ist, kommt ja wieder raus, stimmt's? Und kam wieder durch das Taltor herein und kehrte zurück. Jetzt kommt eine großartige Aussage. Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war. Wer waren dann in den Tagen Jesu die Vorsteher? Ich habe sie ja genannt. Die hohen Priester, die Leviten, die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, Sadduzäer und so weiter. Die Ältesten. Also genau die, die normaler, die ja alles religiös geführt haben. Nach dem Gesetz, nicht? Vom obersten hohen Priester bis. Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Das heißt grundsätzlich auch, wer irgend in dieser Welt in Ansehen ist, jetzt führe ich ein Psalmwort an, der gleicht dem Vieh, das geschlachtet wird. Ein Psalmwort. Und alles, sagt Jesus, was vor Menschen hoch erscheint, vor Geschöpfen, ist ein Gräuel vor Gott. Haben wir das auch schon zur Kenntnis genommen. Alles, was von Seiten der Menschen hoch geschätzt wird, verehrt wird, ist ein Gräuel vor Gott. Also, die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn ich hatte erstens den Juden, stimmt's, haben die Juden missverstanden. Erstens den Juden, zweitens den Priestern, drittens den Edlen, viertens den Vorstehern und fünftens allen übrigen, die das Werk taten. Also alle, die mit Werkgerechtigkeit umgehen, mit Gesetz umgehen in ihrem Glaubensleben, die können nicht verstehen, was Gott seinem Sohn ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun, wohin er gegangen ist ins Totenreich und was er da getan hat, was da geschehen ist. Ist ihnen alles verborgen? Und warum ist uns alles geoffenbart? Durch seinen Geist? Alle Tiefen der Gottheit sogar? Warum? Ich schließe mit dem wunderbaren Wort Jesu. Vater, ich preise dich, betet Jesus im Heiligen Geiste, dass du diese Dinge den Klugen und Weisen verborgen hast und hast es wem geoffenbart? Den Unmündigen und Unfähigen hast du diese Dinge geoffenbart? Begründung, denn also war es wohlgefällig vor dir. Halleluja, Amen.
Vater im Himmel, das ist meine Bitte und ich bitte eigentlich für meine Geschwister mit, dass wir erkennen, dass wir nichts sind vor dir, damit du uns das geben kannst, was du bist. Dass uns heute Abend einen Blick hineintun lassen in deine Prophetie, die du bereits erfüllt hast. Dass uns wir verschauen lassen von dem, was es heißt, dein Wort zu lesen, aufzunehmen und damit zu leben. Herr, wir danken dir dafür, dass wir hier in der Lage sind, das zu glauben. Dass du uns die Augen geöffnet hast und dass du durch deinen Heiligen Geist uns weiter hineinführen willst. Herr, schenk du, dass es in unserem Leben auch zur Auswirkung kommt. Und Herr, wir danken dir, dass du noch einmal wieder hinausgehst aus der Herrlichkeit, um uns zu holen und dann wieder zurückkommst zum Vater mit uns. Dazu mach uns bereit. Herr, wir warten darauf, dass du kommen wirst. Wir preisen dich dafür, dass du es bald tun wirst. Amen.
Amen. Amen.